Ich durfte ja auf meiner Tour, wo ich in Brasilien gekocht habe, ich habe eine Zeit lang für die deutsche Botschaft in Brasilien und Indien gekocht, da durfte ich mal für Iron Maiden kochen, das war auch geil. Und dann habe ich neben Steve Harris sogar ein paar Bacardi Cola getrunken. Da bin ich ganz stolz drauf, oder was, ein Whisky-Cola, weil das war echt nett und ich wusste gar nicht, wer die waren. Und jetzt O-Ton, also bitte nicht falsch verstehen, alle Iron Maiden-Fans, ich wusste nicht, jetzt O-Ton, Simon Dress, wo durchs Restaurant läuft, was ist denn das für Langhaar-Dackel, habe ich gesagt, das vergesse ich nicht mehr und ich wusste nicht, wer Iron Maiden war. Und dann sagt meine Dolmetscherin, ja, das ist Iron Maiden, das ist eine Band, ja, von denen habe ich schon mal gehört.
Herzlich willkommen bei The Flying Schlemmer, der Podcast-Talk mit Spitzenköchen von und mit Christian Rückert.
Hallo und herzlich willkommen bei The Flying Schlemmer. Vorletzte Folge für das Jahr 2025 und dafür bin ich diesmal in die Schwäbische Alb gereist. Zu einem Sternekoch, der tatsächlich hier nicht nur ein Restaurant hat, sondern sehr, sehr viele. Er macht das aber auch nicht allein, sondern zusammen mit ganz, ganz vielen Brüdern. Und das Ganze tatsächlich, also ich weiß jetzt nicht direkt, wann er es übernommen hat, das finden wir jetzt gleich raus. Ich sage jetzt mal, dieses ganze Motto, unter das das Ganze steht, das gibt es schon tatsächlich seit über 75 Jahren. Wird uns gleich ein bisschen mehr dazu erzählen und ich sage hallo und herzlich willkommen, Simon Dress.
Hallo Christian, freue mich sehr, dass du da bist.
Ja, wir haben uns ja schon mal kennengelernt im Vorfeld. Genau. die Ehre haben wir tatsächlich die wenigsten. Die meisten treffe ich ja wirklich erst vor Ort. Wir haben uns in Frankfurt gesehen.
Genau, wir haben uns einen Tag vor der Michelin-Verleihung 2025 in Frankfurt gesehen.
Ärgert mich immer noch, ich habe immer noch keine Einladung gekriegt. Ich weiß nicht, was man da tun muss, sag jetzt mal so als Podcaster, wie auch immer, dass man da auf den Schirm kommt.
Du, das kommt. Also ich glaube, dein Podcast ist so populär und so stark, irgendwann kommen sie um dich nicht mehr rum.
Schauen wir mal, 2026 kommt, hier mal wieder der Wink mit dem Zaunpfahl. Ich gebe es hier, ich hätte Spaß dran. Ja, Simon, ich habe es gerade schon gesagt gehabt, ihr habt ja hier eine ganz eigene Philosophie und das nicht erst seit kurzem, sondern tatsächlich gestartet, glaube ich, hat alles so ein bisschen 1950. Ist auch der Name von dem Restaurant?
Exakt, genau. Ich habe deshalb das Restaurant so bezeichnet, dass jeder fragt, warum seit 1950?
Genau. Was ist 1950 passiert? Du bist auf jeden Fall nicht auf die Welt gekommen.
Nein.
was gab es damals?
Mein Großvater, Johannes Dress Senior, der kam 1948 aus dem Elsass zurück. Er war damals im Krieg und war dann eine Zeit lang im Elsass als Knecht, hat man früher gesagt, auf dem Land, auf dem Bauernhof und hat sich damals mit den Gedanken von Rudolf Steiner befasst über die biodynamische Landwirtschaft, Demeter. Und dann hat er 1950 gesagt, er will das genauso machen wie dieser Rudolf Steiner, also die Gedanken, und hat angefangen, die Landwirtschaft auf Demeter umzustellen. Und deshalb sind wir jetzt dieses Jahr 75 Jahre Bio sozusagen.
Aber du machst das ja nicht allein.
Nein, Gott sei Dank nicht. Also ich glaube, sonst würde ich schon durchdrehen. Und zwar, ich habe Gott sei Dank noch vier Brüder und eine Mama und wir machen alles zusammen und haben uns das sehr gut aufgeteilt.
Wie kriegst du denn das alles unter einem Hut? Ich sage jetzt mal, ihr habt ja jetzt nicht nur das Sternerestaurant mit 1950, sondern es sind ja noch unzählig weitere. Ich könnte es jetzt gar nicht auf Anhieb sagen. Also vier habe ich jetzt selber schon mal ausprobiert. Es gibt aber, glaube ich, noch eins in Friedrichshafen und noch unzählig weitere.
Genau, eins ist noch in Darmstadt, das ist das Neueste, bei Alnatura auf dem Campus. Da haben wir ein Buffet-Restaurant, was ganz spannend ist, rein vegetarisch. So wie sind wir seit jetzt ab 1. Dezember ein Jahr in Friedrichshafen im Zeppelin-Museum. Und da haben wir uns einfach versucht, mal ein bisschen über den Tellerrand der Schwäbischen Alb hinaus zu bewegen. Aber ansonsten gibt es, wie gesagt, die Heimatküche, wo du ja gestern Abend bei der Mama Inge warst im Restaurant, dann in der Wimsner Höhle, wo du heute ja warst, im Restaurant Gastro Friedrichshöhle und in der Rose und dementsprechend ja auch gefrühstückt hat. Und das 1950, genau. Also das sind alle Restaurants so hier in der Region dann.
Und die unterscheiden sich ja alle brutal.
Ja, in der Tat. Also weil wir haben wirklich viele Gäste jetzt auch, die manchmal 3-4 Tage bei uns sind und die sind im Abfahren. Ich sage immer, Spaß habe, irgendwann müssen wir mal so eine Freibadkarte einführen, wo man so kleine Stämmchen kriegt, was für Restaurant man besucht hat. Aber dadurch, dass wir alle unterschiedlich sind, macht es für den Gast auch Spaß, einfach alles zu besuchen.
Ja, solange es keine Freikarte ist, dann wird es auf einmal wahrscheinlich schlecht ausschauen.
In der Tat.
Also für mich erweckt, also ihr habt ja aber nicht nur die Restaurants, also ihr stellt ja so Produkte auch noch her.
Genau, richtig. Das ist auch im Handel. Das ist daraus entstanden, weil wir natürlich auf der Schwäbischen Alb sind. Der Klimawandel ist zwar jetzt ein bisschen weiter vorangeschritten, dass es nicht mehr diese kalten Winter gibt, aber früher war es einfach Normalform. Das weiß ich noch, vor über 30 Jahren, da hat man halt hier oben auf der Alb wirklich so einen richtigen Meter Schnee noch. Und die gibt es nicht mehr. Und deshalb sind wir 2008, 2009 auf die Idee gekommen, einfach Fertigsuppen herzustellen für den Winter. Weil das Schöne auf der Alb ist, der Tourismus ist im Sommer sensationell, aber im Winter einfach tot gewesen. Und deshalb kamen die Suppen raus und da haben wir 2008 gestartet und sind da jetzt auch wirklich deutschlandweit sehr populär unterwegs.
Ich wollte gerade sagen, also wenn man es anschaut oder wenn man auf die Website generell geht oder auch hier, egal wo man hinfällt, es ist ja schon ein bisschen omnipräsent.
Ja, ja doch, in der Tat.
Und kann man sagen, ist so eine kleine Dynastie. Ich habe versucht, die ganze Zeit so ein bisschen einzuordnen, tatsächlich die Größenordnung, die da dahinter steckt, ich krieg's nicht hin.
Ja, es sind, ich habe es witzigerweise gestern mit meinem Bruder Christian und Dominik gehabt. Wir haben jetzt insgesamt wirklich 250 Köpfe auf der Paywall, also von Minijobler über alles. Das hat uns sehr ein bisschen erschrocken. Aber das Unternehmen ist dieses Jahr extrem schnell gewachsen, auch mit dem Bereich Kita und Schulverpflegung noch, natürlich auch Catering-Events. Wir haben ja über 100 Hochzeiten noch in der Wimser Mühle und auf Schloss Ehrenfels. Und ja, du, das ist halt, das Schöne ist ja, oder man darf nicht vergessen, es leben natürlich auch noch 4 Familien davon und die Mama. Und natürlich auch, ja, jeder Kopf bekommt jeden Monat oder jeder tolle Mitarbeiter auch sein Gehalt.
Wenn man jetzt zuhört und sich fragt, okay, wo gibt es denn die Suppen, wie kriegt man es dann?
Ja, überall. Also ich war vor ein paar Jahren mal auf Sylt, da gibt es unsere Suppen, aber ich bin auch in Wien, in Mainland am Graben zum Beispiel, gibt es uns auch. Also du kriegst uns wirklich eigentlich in jedem gut sortierten Edeka, Rewe, du kriegst uns national auch bei DM, ungekühlt. Du kriegst uns eigentlich überall schon. Also wir sind da schon sehr, sehr breit aufgestellt.
Werbung.
Du möchtest das perfekte Küchenmesser, du legst bei deinen Messern Wert auf eine hohe Qualität und Langlebigkeit und du bist auf der Suche nach der optimalen Schärfe, dann habe ich jetzt für euch euer neues Messer gefunden. Die Messer von ZM Messer erfüllen genau deine Kriterien. Denn die Messer von ZM Messer werden in Oberösterreich in 100% Handarbeit hergestellt. Sie sind scharf wie eine Rasierklinge und durch die Handarbeit und der rustikalen Schmiedeoberfläche ist jedes Messer ein Unikat. Ich habe für euch das Damast Messer K5 getestet und ihr Lieben, ich sag's euch, ich hatte schon sehr viele hochwertige Messer in der Hand, aber dieses Messer hat bisher alle übertroffen. Die Messer von ZM Messer sind hergestellt für die Ewigkeit und was auch richtig mega ist, ZM Messer bietet einen lebenslangen kostenlosen Schärfeservice an. Ich weiß nicht, auf was ihr noch wartet, geht auf die Website www.zm-messer.at und bestellt euch euer qualitativ hochwertiges Messer für die Ewigkeit.
Werbung Ende.
War das was, was ihr fokussiert habt oder was du auch wolltest von Anfang an zu sagen, okay, man setzt jetzt auch auf das Pferd, weil ich sage eigentlich mal, bist du ja auch hier in der Küche.
In der Tat. Also der Convenience-Markt war wirklich damals sehr wichtig, um einfach dieses Loch zu stopfen. Ich muss vielleicht Christian nochmal fast 15 Jahre zurückgehen.
Ja, klar.
Und zwar, es war wirklich früher so, dass mein Papa, das war früher auf dem Land normal, der Älteste bekommt den Hof und so weiter. Und dann hat er noch 2 Geschwister gehabt und die hast du so ausbezahlt. Also so ist im ländlichen Bereich ja so normal, der Bauernhof geht an den Älteste, der muss die Großeltern versorgen. Und dann war es immer so natürlich, dass unser Papa hat immer gesagt, also auf Schwäbisch jetzt, Bube, also Jungs, wir müssen schauen, dass wir, bevor wir in den Winter kommen, wirklich unsere 80.000 Mark auf dem Konto haben, um einfach über den Winter zu kommen. Weil das Problem ist, der Winter auf der Alp war einfach sehr hart und lange. Und da sind die Leute natürlich nicht aus Stuttgart und Tübingen hochgefahren oder aus Ulm, sondern wir mussten gucken, wie kriegen wir die Vorräte hin. Und dann haben wir uns halt echt überlegt, wie kriegen wir dieses Winterloch weg. Eigentlich ist es wirklich aus der Not eine Tugend geworden oder aus der Not ein Genuss geworden. Und deshalb sind die Suppen auch entstanden. Eigentlich wirklich daraus entstanden zu sagen, wie kriegen wir ein Ganzjahresgeschäft hin im Tourismusregion Schwäbische Alb.
Aber mit der Größenordnung habt ihr damals sicherlich nicht gerechnet?
Nee, in der Tat nicht. Also wir haben jetzt da, wo wir jetzt sitzen, lieber Christian, das war früher eine Kochschule, das ist 1950 und dahinter, wo unser Gemüselabor ist, wo wir uns dann heute Abend ja sehen, da haben wir früher die Suppen wirklich von Hand abgefüllt. Also wir haben angefangen mit 100 Bechern der Woche, dann 200 und jetzt ist es im sechsstelligen Bereich schon pro Woche.
Wo siehst du dich mehr? Unternehmer oder Koch?
Das ist eine sehr schöne Frage und eine sehr wichtige Frage. Ich sage mich, die letzten 2 Jahre, würde ich sagen, oder 3 Jahre oder 4 Jahre oder die letzten mehrere Jahre eher so als Architekt. Aber ich sehe mich gerade immer mehr wieder zurück zum Koch. Eigentlich bin ich mehr so Unternehmer natürlich, aber mein Herz schlägt immer mehr natürlich zum Koch. Also das ist schon das Wichtigste. Aber natürlich auch im Verbund einer Familie ist wichtig, dass man sich überall einbringt.
Ja, jetzt Wie bringst du dich auch überall in jeder Küche bei den Karten, die es gibt? Sag jetzt mal, weil ihr habt ja die schwäbische Küche, ihr habt ja hier vor Ort, sag jetzt mal, was Tapas ähnliches. Dann habt ihr so das Ausflugslokal bei der Höhle. Hast du da überall, sag jetzt mal, die Finger noch mit im Spiel, was auf der Karte steht?
Absolut. Also ich bin von den Dressbrüdern eigentlich aus der Geschäftsleitung, bin ich komplett für die Essen für alle Restaurants verantwortlich. Mein Bruder Daniel macht gerade ein bisschen den Schwerpunkt in Darmstadt oben, da halte ich mich gerade noch ein bisschen raus. Aber dementsprechend für Friedrichshafen, für Wimsen, für die Heimatküche, für alle Bereiche bin ich dementsprechend dann verantwortlich in der Kulinarik. Und wenn wir da gerade dabei sind, der Daniel, der große Bruder, der kümmert sich um die ganzen Mitarbeiter im Service. Und ich, wie gesagt, in die Küche. Dominik macht alles, was Marketing ist und die Suppen. Und Christian macht Personal und Controlling als Steuerberater. Also fällt nichts sonst übrig.
Bietet sich an. Ey, jetzt, weil wir es gerade hatten, wir haben uns ja schon ein bisschen durchprobiert. Zwei Sachen, die uns tatsächlich aufgefallen ist, und vielleicht können wir das mal raus an die Hörerwelt weitergeben auch, und ich nehme es natürlich auch mit für daheim. Gestern, sag jetzt mal, in der Heimatküche, ja, gab es bei dem Kürbisrisotto Pilze dazu, und die waren ja irgendwie anders wie Pilze, wie man kennt. Weißt du, was es für Pilze gibt im Moment und wie sie zubereitet sind?
Aber die haben euch nicht high gemacht oder so?
Nein. wir sind noch gut heimgekommen oder zurück.
Und hoffentlich waren sie auch lecker.
Ja, die waren richtig gut, deswegen frage ich ja,
so,
wie ist die Zubereitung?
Also wie gesagt, das Schöne ist wirklich, also das sollte ein bisschen keine Phrase sein, aber man sagt ja immer, okay, Bio-Essen oder Bio-Anbau ist vielleicht auch schonender, schmeckt mir auch bei der Karotte oder so, das ist jetzt irgendwie so eine Phrase, weißt du, was man immer sagt, aber du, ich glaube, unser Lars hat es in der Kühe einfach sehr gut gemacht, der hat wahrscheinlich gut angebraten, ein bisschen mit Butter wahrscheinlich, davon gehe ich aus, und da haben die Jungs auch freie Hand, aber das Kompliment gebe ich sehr gerne weiter, das freut mich, aber ich glaube, da gibt es keine spezielle Formel, also ich glaube einfach der Anbau und die Qualität.
Also heißt im Prinzip daheim selber anbauen?
Das ist ja mega. Kann man ja machen. Machen wir hier im Restaurant ab und zu auch. Also es gibt wirklich so coole Pakete.
Was es noch gab, sind wir heute drüber gestolpert, so ein Paprika-Chutney. War auch sensationell. Aber was kommt deines Erachtens bei so einem Chutney an?
Also beim Chutney finde ich immer das Spiel, ich sage immer wie beim Chips-Essen. Weißt du, dieses säure-süße Spiel. Also das liebe ich ja grundsätzlich in meinen Gerichten. Ich finde einfach, es muss im Kopf irgendwie knallen. Also wenn es so säure-süß ist, es darf nicht zu rund sein, sondern ich finde, es muss ein bisschen hart sein. Also hart, sauer, süß. Aber so, dass es einfach einmal knallt. Und ich glaube, das macht es vielleicht aus. Also und dieser Mix, weißt du, kennst du das, wenn du so Chips isst und mehr, dass dein Gehirn sagt, ich brauche mehr.
Ja, es ist, also es ist egal, wo man war, es ist sensationelle Qualität. Und es hat auch überall tatsächlich sehr, sehr gut geschmeckt. Würde ich mir tatsächlich in Deutschland ein bisschen mehr wünschen.
Vielen Dank.
Wie ist es denn bei euch, wie dieses ganze Bio-Thema? Sag jetzt mal, ist ja über die letzten Jahre, Jahrzehnte ja stark gewachsen. Ich habe so immer ein bisschen das Gefühl, dass aber das mittlerweile, also das Siegel an sich, mittlerweile auch ein bisschen kritisch immer gesehen wird. Wie nimmst das du wahr?
Absolut. Also man muss ehrlich sagen, vor 20 Jahren, vor 30 Jahren sind wir nicht belächelt worden mit Bio, das kannst du dir vorstellen. Bio ist natürlich jetzt zur Gesellschaft angekommen. Bio ist jetzt nicht mehr, eine Rarität oder exotisch, sondern Bio ist schon da. Jedoch sehe ich das genauso wie du. Wir müssen immer noch gucken, das kann man zwar nicht reingucken, aber ich finde immer, es geht immer um Überzeugung, wie mit allem, was man macht. Liebe, Überzeugung. Und natürlich ist es vielleicht auch dann für manche Bauern einfacher, wenn du dann von konventionell auf Bio umstellst, wegen vielleicht Bezuschussung oder natürlich auch mehr Geld vielleicht zu bekommen. Aber ich finde einfach natürlich, die Größe und die wichtigsten Siegel sind Demeter, Bioland und Naturland zum Beispiel. Also in der Reihenfolge erst Demeter, Bioland, dann Naturland. Und deshalb finde ich auch, man muss sich auf die Verbandsware konzentrieren. Und die Verbandsware ist, sag mal, das höchste Level, der höchste Standard. Und das einfache Bio ist natürlich das Einstiegsbio. Da hast du natürlich keine so Themen wie Fruchtfolgen wie im Demeter-Bereich. Weißt du, im Demeter-Bereich sagt man zum Beispiel, du darfst, wenn du so einen Acker hast, also jetzt stell dir mal vor, dieser Tisch, wo wir gerade sitzen, ist in 7 Parzellen unterteilt. Und im Demeter-Landwirtschaft ist es wirklich so, auf diesem Teil der Parzelle, also die erste Parzelle zum Beispiel, bist du jetzt mit dem Gemüse und dann kommst du erst in 7 Jahren wieder drauf, dass sich die Erde erholt. Also das ist ja schon eine Philosophie-Sache auch und Überzeugung. Und das hast du zum Beispiel beim einfachen Bio jetzt weniger.
Wie wurde dir eigentlich die Überzeugung mit dann mitgegeben oder die Philosophie?
Mit der Muttermilch. das ist die Mama schon. Also das ist natürlich bei uns komplett schon immer eine DNA drin gewesen natürlich. Und wir kennen eigentlich nichts anderes. Natürlich, meine Station, wie ich gearbeitet habe, da war Bio jetzt nicht die Rolle. Da haben wir eher die Techniken aufgesaugt und die Technik, die Stilistiken zu arbeiten. Aber nicht Bio, sei der Muttermilch.
Gibt es auch diejenigen, die das ein bisschen belächeln, wenn sie hier sind oder das kritisch sind?
Nicht mehr. Also das fand ich, du kannst dir vorstellen, auch auf dem Land, wo wir früher in der Schulzeit, also vor 30 Jahren, da bin ich schon belächelt worden, weißt du, also die Ökos, die Bios, das war ja normal. Aber ich glaube, jetzt lachen wenige mehr über uns, natürlich, weil wir es auch geschafft haben, das ist einfach auch, wie soll ich sagen, auch zeitgemäß zu machen. Weil ich finde auch, man muss ja mal aufpassen. Also Bio soll ja auch nicht irgendwie zu öko sein, sondern soll auch ein gewisser Lifestyle sein. Es ist auch wichtig, dass es auch in der Gesellschaft ankommt, aber auch nicht mit dem erhobenen Zeigefinger. Das finde ich sehr, sehr, sehr wichtig. Dass man nicht sagt, oh, Bio ist jetzt besser, sondern ich glaube, man muss immer sein eigenes Bild machen. Und mich freut sehr, dass es die ersten zwei Restaurants, weil der Druck natürlich steigt für mich jetzt heute Abend, wenn du um 19:50 isst, dass wir hoffentlich das Triple schaffen. Aber das freut mich sehr, wenn dir die Qualität des Essens geschmeckt hat. Und das ist, glaube ich, das Beste, was passieren kann, wenn es Bio ist und auch noch schmeckt.
Auf jeden Fall. Also ich bin ja immer einer der Verfechter, der sagt, okay, lieber passt die Produktqualität und man zahlt den einen oder anderen Euro mehr, wenn man es relativ günstig anbietet und dafür die Qualität einfach scheiße ist.
In der Tat.
Also da nochmal der Appell nach draußen, setzt mal wieder alle ein bisschen mehr auf Qualität, die sie noch nicht machen. Ich glaube, ich würde der deutschen Gastrolandschaft gut tun. Wie ist es denn unter Brüdern? Man ist ja da sicherlich nicht immer einer Meinung. War wahrscheinlich als Kind schon nicht so. Und es zieht sich wahrscheinlich aber durch, oder? Es fährt
ja
nicht auf.
Ja, das fängt beim Fußball an. Der eine ist Dortmund-Fan, der andere Bayern-Fan. Ich bin Stuttgart-Fan. Da fängt es ja schon an, die ersten Streitereien. Nein. Man muss wirklich sagen, das Schöne ist bei uns Brüder, wir lieben uns wirklich. Und wir sind religiös und wir haben ein Gottvertrauen. Und das Schöne ist eigentlich, weißt du, wir hatten früher unsere Eltern nicht. Weil unsere Eltern, die mussten halt wirklich hier gucken, dass es läuft. Und wie gesagt, die Geschwister ausbezahlen und so. Mein Papa damals. Und deshalb haben wir eigentlich, aber ich habe sehr viel Zeit mit meinen Brüdern verbracht. Wir hatten nur uns. Und ich glaube, es hat schon zusammengeschweißt. Weil ich finde, die ganze Zeit mit Zeit füreinander verbringst. Und wir lieben uns wirklich, wir Brüder. Und das ist keine dumme Phrase oder so. Aber es ist wirklich so, das macht uns so stark, der Zusammenhalt. Und ich glaube, deshalb ist die Marke auch so stark geworden und auch so breit, weil wir einen Zusammenhalt haben. Und das ist so wichtig, dass einfach Geschwister oder dass wir miteinander einfach gut miteinander umgehen. Natürlich sind manchmal nicht einer Meinung. Aber ich finde einfach, das Wichtige ist einfach, dass man weiß, was man da hat. Also ich kann jetzt nicht nur, wenn ich jetzt hier so ein kleines Sternerestaurant habe, einen Höhenflug kriegen, weil ich weiß genau, ohne meinen Bruder Dominik, Christian, Daniel wäre ich gar nichts. Ich wäre eine Null. Ich wäre einfach Null. Und das ist, glaube ich, ein gutes Commitment. Also wir wissen, was wir einander haben, wir wissen, was wir schätzen und natürlich auch einfach der Zusammenhalt.
Was lief denn bei euch falsch, dass ihr alle an unterschiedlichen Fußballvereinen mögt?
Boah, das ist eine gute Frage. Hey. Also ich bin natürlich aus Regionalgedanken raus VfB-Fan und wenn du dich hier umdrehst, neben der Michelin-Plakette ist das VfB-Logo. Also erst kommt das VfB-Logo, kommt die Michelin-Plakette und deshalb bin ich da regional. Aber ja, du, die sind irgendwie falsch abgebogen, meine Brüder mal. Aber wir verstehen uns trotzdem.
Wenn man zu dir in die Schwäbische Alb kommt. Man kann ja nicht nur essen. Was kann man hier alles erleben?
Ja, die Alp, muss ich ehrlich sagen, die ist die letzten 15 Jahre extrem gewachsen. Also früher, sage ich immer so schön, ist der Stuttgarter gerne in den Schwarzwald gefahren. Der Schwarzwald war nicht da, das nahe Erholungsgebiet war. Aber die Alp hat die letzten 10 Jahre aufgeholt, wahrscheinlich, weil es so unberührt war. Und natürlich hat die Alp ihre Tropfsteinhöhlen, jetzt auch gerade wie die Wimsner Höhle, wo man im Boot reinfahren kann. Und natürlich auch verschiedene Schlösser, Burgen. Und die Alp ist schon so ein bisschen, wie soll ich sagen, so ein bisschen karg noch. Und ich glaube, das macht der Charme der Alp aus. Also natürlich die Wanderregion Schwäbische Alb ist sehr schön. Und man ist natürlich auch, wie gesagt, jetzt auch von der Alp eigentlich schnell, entweder Bodensee, Stuttgart. Wenn man einmal da ist, kommt man eigentlich, zwar man braucht ein Stückchen, aber man kommt überall ganz gut hin.
Wie ist es denn hier, kommen wir mal ein bisschen aufs 1950 hier zu sprechen. Mhm. Ist er Europas erstes Bio-Restaurant, richtig?
Ist Bio-Sternrestaurant,
genau. Bio-Sternrestaurant, ja. Genau. Wie ging es dir denn damit, als der Stern kam? Hast du es fokussiert?
In der Tat, und das wirst du heute Abend sehen, haben wir uns nicht darauf fokussiert, weil wir kommen aus Ökologie raus. Und ich glaube, dieser Ansatz war genau das Richtige. Sondern wir haben uns, ich habe ja 2016 ein Buch geschrieben mit meinem Freund Georg Schweißfurt. Der Georg Schweißfurt hat ja das Gut Zornhausen bei München und die Hermannsdorfer Landwerkstätten und so weiter. Und wir haben ja 2014 schon ein großes Fleischbuch geschrieben. Und die Basis 1950 geht eigentlich so weit zurück, dass wir einfach uns auf die 25 Kilometer konzentriert haben. Und das kam aus der Idee von dem Buch, das wir 2016 gemacht haben. Wir haben ein Buch gemacht mit dem Radius von 15 Kilometer außer Salz. Das ist lokal das Kochexperiment. Eigentlich ein tolles Projekt. Ist aber leider gescheitert 2016, weil es zu früh war. Aber das war eigentlich die Basis dafür. Und ich wollte für mich einfach, und das finde ich wichtig, meine Mama hat sehr, sehr gut vegetarisch gekocht und ich wollte einfach gut vegetarisch kochen und auch die Lokalität einzubauen. Und deshalb haben wir eigentlich die Ökologie in den Vordergrund gestellt und by the way, haben dann auch den Genuss erzeugt eigentlich. Und das fand ich eigentlich so im Nachhinein, man guckt ja immer ganz zurück, man denkt ja nicht in diesem Moment jetzt daran, wie die Strategie ist, aber wenn dann der Erfolg kommt, dann denkst du, okay, lief eigentlich alles genauso, wie du es vorgestellt hast.
Bei euch auf der Karte, wenn man so ein bisschen drauf guckt, ich sage jetzt mal in Anführungsstrichen, man vermisst ja ein bisschen das Fleisch, beziehungsweise Fleisch gibt es ja, wenn dann, das Beilage.
In der Tat. Da waren wir auch 2020 das erste Restaurant in Deutschland, wo Fleisch als Beilage gemacht haben. Weil ich fand es einfach wichtig, dass wir den Genuss natürlich haben des Fleisches. Und das kam jetzt zum Beispiel nicht aus dem Trendgedanke raus, sondern ich bin auf der Schwäbischen Alb. Und wir könnten natürlich jetzt hier rein vegetarisch theoretisch kochen, aber ich habe ehrlich gesagt am Anfang schwer getan, rein vegetarisch zu kochen, um die Leute herzukriegen, weil ich finde, wenn du regional irgendwo bist, middle of nowhere, das sind wir hier, dann willst du niemand ausschließen. Und deshalb ist Fleisch die Beilage. Wir hatten ganz zum Start des Menüs 2020, haben wir teilweise dreimal Fleisch. Aber wir werden immer stärker von Jahr zu Jahr in unseren vegetarischen Gerichten sagen, einmal Beilage und dann teilen sich die Leute es auch. Und dann hast du wirklich so ein nacktes Fleisch auf dem Teller liegen und das war's dann. Da ist kein Gemüse, gar nichts, sondern einfach nur Fleisch.
Und das funktioniert?
Ja, sehr gut. Sehr gut. Ist auch wirtschaftlich gar nicht unspannend, weil die Beilage ist, kostet extra.
Ich stelle mir das tatsächlich spannend vor. Oder wie reagieren denn die Leute drauf, wenn sie jetzt die Karte lesen und sich vielleicht im Vorfeld nicht damit beschäftigen, sondern einfach sagen, okay, wir probieren das jetzt mal auf. Und auf einmal steht da hier Beilage zum Gericht, Rind und es ist eine Beilage. Also ja. Das ist ja schon auch was ein bisschen provoziert.
Ja, ich würde mal sagen, so im Nachhinein mehr. Am Anfang haben die Leute gar nicht so viel Gedanken drüber gemacht, aber es ist wirklich so, dass die Leute, und wir fragen ja auch erst vor dem Hauptgang ab, ob man Fleisch will. Ich habe das schon ein paar Mal erlebt in Restaurants, das kennst du vielleicht auch, wenn du dann hingehst und dann zum Start, ja, wir haben nachher noch ein Soufflé und wir haben das und das und das. Und du musst am Anfang alles buchen. Und das habe ich schon mal erlebt, dann habe ich danach noch ein Dessert gebucht, obwohl ich es gar nicht mehr gepackt habe, aber ich habe schon vorher gebucht gehabt. Und wir entscheiden einfach, geht vegetarisch rein und dann kurz vorm Hauptgang entscheidet, ob man Fleisch braucht oder kein Fleisch braucht. Uns geht es nicht darum, den Gast zu überzeugen, aber ich finde einfach, der Gast soll sich einfach einlassen und sagen, cool, jetzt starten wir mal vegetarisch rein und dann haben wir wirklich viele Gäste und das ist eigentlich ein tolles Feedback, wenn die sagen, boah, bevor ich hierher bin, Simon, dachte ich echt, ich brauche jetzt ein Fleisch, aber jetzt brauche ich doch kein Fleisch. Ist ja die Verkäuferin schlecht für mich, weil es kostet, ich verdiene ja was mit dem Fleisch theoretisch, aber ich finde einfach, es soll einfach nur by the way eigentlich.
Ich finde es ja tatsächlich so und so spannender, wenn man sagt, okay, man kocht nur mit Gemüse, wie geht's dir?
Absolut, weil das war ja ein bisschen mein Manko. Also ich war nicht so gut vegetarisch und Gemüse zu kochen und das war meine Challenge. Also ich wollte wirklich das Restaurant machen, um persönlich auch besser zu werden. Weil natürlich hat man schon viel erlebt und viel gemacht, aber ich wollte persönlich einfach mal cool vegetarisch kochen. Also das ging ein bisschen jetzt banal, aber es war mir der Gedanke. Einfach, ich will einfach Gemüse kochen. Und ich liebe ja Wurstsalat, gell? Also ich bin jetzt wirklich auch ein richtiger Fleischfresser. Aber deshalb fand ich spannend, vegetarisch zu kochen.
Wie bist du so angegangen? Oder wie hast du dich da reingefuchst?
Wir haben eigentlich von 2020 bis 2023 eigentlich gekocht, wie jedes Restaurant der Welt. Wir haben einen Teller genommen, haben dann Tomate, Aubergine, alles mit draufgepackt, wie man es halt kennt. Also einfach ein Sommerteller, egal, alles kombiniert. Und Mitte 2023 haben wir dann unser Restaurant analysieren lassen von der Doktorin aus Tübingen. Wir wollten noch nachhaltiger werden. Wir haben ja gesagt, hey, wie kriege ich das Restaurant noch nachhaltiger hin? Nicht, wie kriege ich einen anderen Geschmack hin? Und dann haben wir angefangen, die Teller aufzuräumen. Und zwar, wir trennen alles oder wir servieren alles getrennt. Das siehst du ja auf der Karte, im ersten Gang steht der Kürbis und Mirabelle. Und du kriegst danach nur Kürbis und du kriegst nur Mirabelle. Und das hat, sag mal, für mich nochmal persönlich noch mehr Reiz und Challenge gegeben, das weiter auszuarbeiten. Das heißt, wir arbeiten jetzt komplett am Kürbis und wir arbeiten an Mirabelle. Und somit, sag mal, ist so diese Motivation, am Gemüse mehr zu arbeiten, eigentlich gestiegen, indem wir diese Teller aufgeräumt haben.
Jetzt bleiben wir mal bei dem Gang Kürbis, Mirabelle. Was kommt auf den Teller? Also, außer Kürbis und Mirabelle.
Kürbis und Mirabelle.
Also, in welcher Form?
Also, ja, wir haben einmal einen gebratenen Kürbis, wir haben dir einen Kürbis-Chutney, wir haben eine Kürbis-Hippe, wir haben ein Kürbiskernöl gemacht, also wir haben die Kürbiskerne geputzt, getrocknet mit unserem Rapsöl, also wir machen jeden Tag frisches Rapsöl, dann haben wir ein Rapsöl gemacht, dann kommt der Beifall drauf und wir haben in unserem Gewächshaus noch so ein Olivenkraut, das wir mit einer Kürbissoße gemacht haben eigentlich. Das ist dann der Kürbis.
Und Mirabelle?
Mirabelle ist ein Mirabellen-Tartlet, Mirabellen-Chutney, Mirabellen-Eis, Mirabelle-Hippe. Und dann tust du immer abwechseln. Das heißt, du beißt erst den Kürbis rein und dann gehst du zur Mirabelle. Und das meinte ich auch vorhin mit dem Aufräumen. Du hast bei uns teilweise in Gängen 3 bis 4 Schalen. Also du hast zum Beispiel nachher 3-mal Blumenkohl und zum Beispiel 1-mal Karotte. Und dann ist es wieder wie mit den Chips auch. Du gehst von der Karotte in den einen Blumenkohl und denkst so, oh krass, wo kommt die Süße her? Dann gehst du wieder zurück zum Karotte. Dann gehst du wieder in den nächsten Blumenkohl rein und denkst so, fuck, wo kommt jetzt die Schärfe her? Und so tun wir eigentlich wirklich mit mehreren Tellern eigentlich den Geschmack erzeugen, was du auf einem Teller bekommst.
Das heißt, wie viele Teller haben wir auf dem Tisch?
Also bei einem Gang hast du 4, manchmal hast du 2, manchmal hast du 3, manchmal hast du ja, also bloß 4, 3, 2 und 5 manchmal, ja.
Also ich bin total gespannt auf heute Abend tatsächlich, weil wenn man sich das jetzt so anhört, in der Form ja, also zumindest, und ich bin ja wirklich viel unterwegs, mir ja noch nicht untergekommen ist, kennst du es, dass es irgendwo anders so gibt, das sind nur hier, oder?
Also wir, wie gesagt, wir hatten auch Gäste, also die ja, die sehr, sehr bewandt sind und auch Journalisten, die sagen, es gibt in Europa keine Küche wie unsere Küche. Wir haben die Teller aufgeräumt und zwar das Aufräumen oder diesen echten Geschmack erzeugt. Also du kriegst halt vom Drei-Sterne-Restaurant bis zum Landgasthof Mai, kriegst einen runden Geschmack. Also den perfekten Geschmack. Das weißt du ja selber. Du gehst hin und isst einen Teller und boah, der haut dich um. Weißt du, ob jetzt mit scharfe, süße, crunchy. Aber du weißt ja gar nicht, was du im Detail gegessen hast. Und du hast ein perfektes Aroma, perfekte Balance und so weiter. Und wir haben durch das Trennen, haben wir den echten Geschmack geschafft. Also weil wir sagen, okay, du beißt in den Kürbis rein und dann denkst du, verrückt, was aus dem Kürbis passiert, aber du wirst dann trotzdem abgeholt. Das bedeutet, diese Art zu kochen, die wollten wir wirklich nicht machen, um zu polarisieren, sondern wirklich nur, weil wir nachhaltiger. Und by the way, ist ein neuer Geschmackslein entstanden eigentlich, so auf diese Art eigentlich. Weil Nachhaltigkeit bedeutet ja Transparenz. Also wenn du jetzt zum Beispiel, sag mal, ein Bio-Blumenkohl kaufst, dann willst du ja wissen, woher der kommt. Das ist ja normal. Wo kommt der Ursprung her? Und der echte Geschmack willst du ja auch wissen, wenn du reinbeißt. Und so kam eigentlich dieses Aufräumen zustande.
Ihr baut ja auch relativ viel hier an. Also ihr habt ja auch ein riesen Gewächshaus, glaube ich.
In der Tat, wir haben auch einen Acker, der ist hier so 700 Meter weg. Auch der Keller, den kann ich nachher mal zeigen. Der ist jetzt hier unten, da wird es gerade eingelagert. Wir haben so knapp 3 Tonnen, die auf unserem Gemüseacker wachsen. Und da bauen wir eigentlich alles komplett an. Und die Heidrun, unsere Bäuerin, die lernst du heute Abend auch kennen, zwar nicht persönlich, aber in einer Art und Weise. Und die Heidrun baut für uns das ganze Gemüse da an. Und pflegt den Acker. Und die bezahlt auch gar nichts dafür. Das ist uns sehr wichtig. Das heißt, die Heidrun hat den Acker pachtfrei, weil wir es einfach unfassbar toll finden, dass jemand noch den mit der Landwirtschaft betreibt. Weil das ist ja wirklich schon ein scheiß Job. Du musst dir ganzes Unkraut rausreißen und so weiter. Und deshalb haben wir wirklich eine ganz tolle Frau, die es für uns erledigt.
Wie ist es denn? Du hast jetzt vorher gesagt, Gemüselabor? Hm? Was passiert da drin?
Ja, das ist sehr neugierig. Ja, wir haben dies angefangen, Gemüselabor aufzubauen, um noch tief in das Gemüse einzusteigen. Das heißt, die Gäste, wir starten den Abend im Labor und holen sie auf die Reise ab. Das heißt, wir servieren allen Gästen alle 5 Gänge als kleiner Apéro vorweg. Dieses Menü ist so sandwichmäßig. Das heißt, wir haben sogar eine Waffel gebacken, verschiedene Geschmacksrichtungen und eine Essenz. Und dann erzählen wir euch alle Techniken. Also wir gehen von der Frische über Frosten, über Fermentieren, über Lagern, über Beifall, weil wir schmeißen ja nichts weg, deshalb nehmen wir das Beifall. Erzählen wir einfach an dem Abend und holen die Leute, das habe ich ja vorher schon gesagt, zum Thema Bio nicht mit erhobenem Zeigefinger ab, sondern wir machen ein bisschen die Theoriestunde nachher hinten, so eine halbe Stunde. Und dann erzählen wir einfach, um was es hier geht. Und dann kommen die Gäste, laufen noch die Küche durch, sitzen dann im Restaurant und dann gehen wir eigentlich in die Tiefe rein und dann ist der Genuss da.
Experimentierst du mit dem Gemüse, das ja auf den Teller kommt, immer noch, aber trotzdem selber und versuchst noch mehr rauszuholen?
In der Tat, das machen wir aber im laufenden Menü. Also wir tun selten oder wir machen eigentlich nie irgendwelche Probeläufe, weil das verändert sich. Also ich hatte letztes Jahr zum Beispiel das Thema, wir haben für das Sommermenü letztes Jahr geplant gehabt, eigentlich Zucchini zu nehmen und 2 Tage vorher kriege ich die Info, dass die ganzen Zucchinis verbrannt sind, weil es zu warm war. Also muss man kürzlich auf Lauchzwiebel umsteigen. Weil wir tun unsere Menüs halt, wir machen 4-mal im Jahr ein komplett Menü wechseln. Du kennst ja aus vielen Restaurants raus, die dann ihre Gänge nach und nach austauschen, aber wir machen konsequent immer das gleiche Menü, also 3 Monate immer das gleiche, einfach wegen den Rohstoffen natürlich und natürlich auch für unsere Gäste, weil wir wollen ja einen Druck auf unsere Gäste aufbauen, weil wir sind halt wirklich am Arsch der Welt und um die Leute herzukriegen, muss man sagen, hey, 4-mal im Jahr kriegst du was komplett Neues, also es gibt auch keine Signatures bei uns, sondern das ist immer wieder was Neues.
Also das heißt, ihr habt noch nichts doppelt gehabt?
Nee. Also wir haben wirklich Gäste, die kommen aus Kiel, die haben von 22 Menüs schon 21 bei uns gegessen. Also schon Benchmark. Also die haben wirklich nur ein Menü vergessen und die kommen wirklich alle 3 Monate zu uns runter und sagen, die wollen es essen. Also da bauen wir Druck auf.
Was, weißt du, was passiert ist, warum sie einmal es nicht geschafft
haben? Waren sie krank. Das waren Corona-Zeiten.
Ja, ist ja schon eine Strecke auch. Also weiß ich nicht, 7-8 Stunden sicherlich unterwegs.
Ja, die, wie gesagt, sie hat eine Zeit lang in Stuttgart gearbeitet, war es noch einfacher. Aber ich finde es schön und so haben wir viele Gäste, weil dadurch, dass du weißt, okay, beim Simon alle 3 Monate gibt es was Neues, hast du auch irgendwie so einen Faden. Weißt du, ich meine, und das ist dann schade, wenn irgendwas verpasst. Also, wie gesagt, ich finde es schon bei den Kollegen auch wichtig, um die Attraktivität in der Küche zu halten. Weißt du, es ist ja wichtig, um das Team immer motivieren, zu entwickeln, dass man auch die Gänge nach und nach austauscht. Aber für uns ist es einfach eine Planungssicherheit, auch wegen den Rohstoffen und einfach die Gäste herzukriegen.
Jetzt, wenn wir nochmal ein bisschen auf die Karte schauen, was ja bei dir noch draufsteht, ist ja im Moment Fenkel und Kartoffel. Ja. Wie holt man aus der Kartoffel mehr raus? Also Kartoffel, ich finde immer, ist so unterschätzt. Ja. Jeder macht so diese Basics zu Hause, aber was kann man noch alles draus machen?
Also wir machen jetzt heute Abend zum Beispiel einen Kartoffelschalen, haben wir einen Sud gekocht. Und den hauen wir ordentlich aus dem Gewächshaus, haben wir dann Estragon, Zitronenverbene, Minze, etwas Estragon, Zitronenverbene, Minze, genau. Und Salbei machen wir als kräftigen Sud, so einen Kartoffelsud, Eintopf. Dazu machen wir noch ein kräftiges Kartoffelragout, das wir mit Chili verfeinern und etwas Kartoffelschaum noch drüber packen, so ein bisschen zum Spachteln. Und dazu gibt es halt den Fenchel. Und da gucken wir einfach immer, dass wir ein Hauptprodukt haben, das ist zum Beispiel in diesem Fall der Fenchel, und Kartoffel ist so ein bisschen das Liebliche dazu, das ist ein bisschen dazu toppt eigentlich. Und aber da muss man schon, wie du sagst, ein bisschen aufpassen. Also bei dem Gang finde ich es jetzt spannend, wenn wir da wirklich eigentlich sehr viel Süße reinhauen durch den Eintopf so ein bisschen, aber dann wieder das Erdige wieder haben so ein bisschen. Und ja, Kartoffel hört sich immer so einfach an, aber es ist schon ein bisschen komplex geworden.
Jetzt hast du gerade gesagt, Zitronenverbene ist auch dabei. Zitronenverbene finde ich ja auch immer total spannend.
Weltklasse. Ich liebe es.
Wo passt du am besten dazu?
Also gerade auf jeden Fall zu Kartoffeln wie Arsch auf Eimer, finde ich. Das denkt man sich zwar nicht, aber ich finde einfach, das gibt nun mal dieses ätherische Säure, diese Zitronenfrische her. Und wie gesagt, ich mag es auch gern zu rote Beete.
Wie wird es da kombiniert?
Ich würde es auch als Ragout machen, also Bohnenkraut und Zitronenverbene. Das ist eine geile Kombi.
Alles für daheim, alle fleißig mitschreiben. Jetzt hast du ja einen Stern gekriegt. Wo siehst du dich? Ja, wohin geht die Reise noch? Also wie gesagt, wenn man das Ganze so ein bisschen anschaut, man hat so dieses Gefühl irgendwie, es ist so dieses Imperium aus Baden-Württemberg. weil es ist ja schon groß. Gibt es dann überhaupt noch, oder hast du da noch Ziele? Weil es geht ja eigentlich immer irgendwie weiter.
In der Tat. Also wie gesagt, wir tun natürlich nächstes Jahr so mit unserem Stabilisierungsjahr machen, weil wir dieses Jahr echt sehr viel, wirklich auch sehr viel geackert haben und gemacht haben. Aber natürlich, das Restaurant 1950 hat schon noch viel Luft nach oben, also wirklich viel Luft. Wir sind ja erst am Anfang und entwickeln es so nach und nach. Aber auch Nachhaltigkeit braucht einfach seine Zeit, auch von der Produktion und von der Entwicklung her. Aber ansonsten, ich finde, was halt jetzt die letzten 5 Jahre, natürlich, seit wir diese schlimme Pandemie hatten und den Krieg jetzt und so weiter, ja, du hast halt groß keine Planung mehr. Also man macht eigentlich, also so habe ich das Gefühl, einfach keine 3 Jahres- oder 4 Jahrespläne mehr, sondern du musst halt immer abwarten, was passiert. Und deshalb tun wir jetzt eigentlich, oder habe ich jetzt einfach gelernt, ich gucke jetzt mal das nächste halbe Jahr. Oder das nächste halbe Jahr. Also das ist vor 4 Jahren zu mir gesagt, Halbjahrespläne hätte ich wahrscheinlich in den Kopf geschüttelt, da hätte ich 5 Jahrespläne gemacht oder 6 Jahre. Aber jetzt fahre ich einfach jedes halbe Jahr durch und dann gucken wir, was wir machen und auf was wir Lust haben eigentlich.
Wie wird eigentlich die Philosophie von dir, von den anderen Sterneköchen aufgenommen? Du stehst ja wirklich auch viel mit anderen Köchen in Kontakt.
Ja, also ich würde mal sagen, natürlich dieser Stern hat, nämlich schon eine persönlich innere Genugtuung gegeben. Weil natürlich sind wir immer belächelt worden, schon ein bisschen. Also war es klar, okay, der macht seine 25 Kilometer. Und man darf auch nicht vergessen, Ökologie heißt ja nicht gleich, dass es besser schmeckt. Sondern es ist ja toll, wenn wir Bio kochen. Aber es heißt trotzdem nicht, dass es dann besser ist. Aber mit dem Stern haben wir uns natürlich schon auf eine Ebene gehoben, für alle, wir alle gleich bewertet werden. Also ob ich jetzt Bio, Asiatisch, Italienisch, egal was mache, es ist einfach die gleichen Richtmaße oder Richtlinien oder ja, ich weiß nicht, das Bewertungssystem oder keine Ahnung, wie man es bezeichnen soll. Und das hat sich schon verändert natürlich seither, weil jeder sagt, okay, cool, wenn ich es schaffen kann. Also schon einige Kollegen, die ich mit denen im Austausch bin und auch gute Freunde, die finde ich schon schön und finde es auch beeindruckend, was passiert, weil schon natürlich mehr Arbeit drin steckt, weil du dich mehr damit auseinandersetzen musst, wie wenn du jetzt sagst, okay, du kochst jetzt Fischfleisch und ja.
Jetzt sind wir ja so gerade in der Zeit, wenn jetzt gerade alle fleißig zuhört, wir stecken ja gerade mitten in der Weihnachtszeit, beziehungsweise Heiligabend ist ja schon rum. Ich hoffe, ihr seid gestern alle fleißig beschenkt worden. Was steht für dich jetzt mal, jetzt schauen wir mal, wir sind ja in der Zukunft, also gerade sind wir ja hier jetzt im November, kann man ja so sagen, wenn ihr es hört, dann glaube ich erster Weihnachtsfeiertag, also Weihnachten ist schon rum. Was steht für dich auf dem Wunschzettel und dann könnt ihr ja mal schauen im Dezember, ob es eingetreten ist oder nicht.
Ja. Bei mir steht auf dem Wunschzettel, das glaubst du nicht, auf jeden Fall meine innere Ruhe. Ich sag ganz ehrlich, weil, wie gesagt, es einfach dieses Jahr ein extremer Ritt war und ich hoffe, ich sitze am ersten Weihnachtsfeiertag, also jetzt dann sozusagen, wenn ihr es jetzt hört, genau zur gleichen Zeit wie ihr da und hört diesen wunderbaren Podcast und denkt mir schon, war schön im November mit Christian. Aber ich glaube, Wünsche, einfach glaube Zufriedenheit, dass den Kindern gut geht. Ich habe ja 3 Kinder, hatten wir ja gestern schon davon geredet gehabt und irgendwie freust du dich oder sehnst du dich jetzt gerade in dieser Zeit einfach auf Ruhe und auch irgendwie wirklich dieses Tempo rausnehmen. Wir haben zu am 1., wir haben Heiligabend zu. Und wir machen da grundsätzlich, also haben wir jetzt Urlaub, also jetzt wenn wir immer noch vom 25. Dezember reden, sind wir jetzt schon im 1950 Urlaub und da freue ich mich schon wie Bolle drauf.
Wie feiert ihr eigentlich immer Weihnachten daheim?
Also
oder gibt es so Rituale in der Schwäbischen Alb, die es nur hier gibt?
Also früher war es wirklich, ich habe es schon erwähnt, wir haben einen sehr engen Familienzusammenhalt. Früher war es ein Heiligabend wirklich so, dass wir immer zusammen, unser Papa, der ist vor 18 Jahren leider an Krebs verstorben, haben wir natürlich immer Heiligabend ganz gast gefeiert. Und ja, mein Papa hat mir die Weihnachtsgeschichte erzählt, wir sind auch in den Wald rausgelaufen und so, also richtig diese Weihnachtsspaziergänge gemacht, war richtig schön. Und nachdem mein Papa gestorben ist, hat mir irgendwie der Heiligabend Sinn gefehlt. Und dann habe ich mich angeboten, bei der Caritas und Diakonie in Heiligabend für obdachlose Bedürftige zu kochen. Und das mache ich seit 18 Jahren jetzt schon. Das heißt, ich verbringe Heiligabend in Reutlingen und koche dann für 150, 200 Leute. Die ersten 7 Jahre durfte nie eine Presse drüber schreiben, weil ich gesagt habe, das ist wirklich was Persönliches. Jetzt habe ich es einfach geöffnet, weil einfach die Bekanntheit auch da ist, dass es noch mehr Leute damit inspiriert. Die letzten 2 Jahre, seit unsere Kinder da sind, habe ich wenig gemacht, hat meine Mama übernommen. Wir hatten auch unsere Kinder dabei. Das ist vielleicht ein kleiner Wunsch, dass wir vielleicht dieses Jahr schaffen, mit meinen 3 Kindern an Heiligabend alle zusammen in Reutlingen für 200 Menschen da zu sein und für die zu kochen. Das ist so ein bisschen, ja, das ist ein bisschen so der innere Frieden, weil ich bin ja sehr erfolgreich, wie du schon gesagt hast, und wir sind sehr erfolgreich und zufrieden natürlich. Aber es gibt einfach Menschen, die brauchen in dieser Zeit einfach viel mehr Liebe und einfach, die einfach alleine sind. Und das sind so viele Menschen, die alleine da sitzen, und für die koche ich dann gerne an Heiligabend.
Und wirst du sicherlich ja auch belohnt mit den strahlenden Gesichtern.
Absolut. Und du kannst dir nichts vorstellen, der wahre Sinn von Heiligabend ist es. Das ist unfassbar. Du kannst dich vorstellen, wenn ich da nach Hause fahre abends, da habe ich echt Tränen in den Augen, weil ich denke so, wow, das ist eigentlich der richtige Sinn. Also weißt du es von der Fokussierung her. Und ja, ich hoffe, dass meine Frau dich sehr überzeugt kriegt. Meine Frau hat natürlich auch recht. Wir sind jetzt auch Familie, Eltern. Und Heiligabend sollte auch für unsere Familie sein. Aber wir haben es jetzt schon einmal mit den 2 Jungs geschafft. Jetzt ist die Carla ja da. Und dann würde ich mir sehr wünschen, dass wir vielleicht dieses Jahr wieder als Familie runtergehen. Ansonsten macht sie Mama dann auch. Die ist auch noch da und unterstützt mich da.
Was gibt's immer?
Wirklich tolle Sachen wie Ente machen wir. Wir haben Blaukrautknödel und natürlich alles in Bioland-Qualität. Also das ist wirklich, wirklich tolles, tolle, wertvolle Essen. Also nichts irgendwie Billiges, sondern wirklich alles in Bio-Qualität natürlich. Aber unterschiedlich. Mal ein schönes Ragout, was Vegetarisches, Buffet. Und ja, und da ist wirklich vom Obdachlosen bis zum Alleinstehende Frau da. Und die sind dann sehr glücklich. Und da haben wir tolle Bäcker hier in der Region, die mich unterstützen, die dann immer die Überschussware von Heiligabend mitgeben, Stollen, Weihnachtsgebäck. Und dann verschenken wir es auch noch.
Wie funktioniert für dich die perfekte Ente? Oder was gibt es denn bei euch daheim an Weihnachten? Ist es dann auch die Ente, die du da machst, oder kostet dann nochmal extra?
Da koche ich, man muss ehrlich sagen, an Heiligabend, da gönnen wir uns schon was in Silvester. Also da esse ich auch mal was Überregionales sozusagen. Also da ist schon so, dass ich auch mal, meine Frau liebt gern Fisch, und dann mache ich schon mal gerne Jakobsmuschel oder so zu Hause. Und dann essen wir, ja, erstmal das, was wir sonst vielleicht nicht kriegen. Weißt du, das gönnt man sich dann mal.
Auf was wird es bei der Jakobsmuschel ankommen, dass die perfekt ist?
Ja, also ich finde einfach natürlich, der Glanz muss gut sein. Also wieder das süß-salzig-Spiel, das liebe ich so ein bisschen. Also das ist ein wichtiger Faktor für mich, finde ich, dass sie gut ausgewogen ist. Die Fruchtigkeit liebe ich. Aber das ist ja, heutzutage wurde die Jakobsmuschel schon durchs Dorf gejagt, in allen Varianten. Ich glaube, da muss sich echt jetzt rauspicken, was für einen so am besten knallt.
Weil du es ja immer wieder ansprichst, dieses Spiel von salzig und süß. Wie kriegt man es hin? Also das ist ja oftmals so, dass ja viele Menschen daheim wahrscheinlich am Herd stehen und dann hören sie immer, okay, da muss, sag jetzt mal, die verschiedenen Geschmackskomponenten gut zusammenspielen. Mhm. Aber es ist ja gar nicht so einfach, immer hinzukriegen. Oder ist das Gefühlssache am Ende des Tages? Oder gibt's, an was kann man sich orientieren?
Also ich finde, was ich ganz gut, oder was als Tipp vielleicht auf unsere Hörer ist, ich tue gern übersalzen. Und zwar aus diesem Grund raus, dass ich wieder süß machen kann. Weißt du, ich meine, also ich finde, wenn man das Süß-Salz-Spiel spielen möchte, finde ich es immer ganz wichtig, dass man lieber noch ein bisschen mehr reinhaut, um es mit der Süß wieder aufzufangen. Weil natürlich mit Salz holst du die anderen Geschmäcker raus. Da holst du die Kräuter raus, holst die Aromaten raus. Und wenn du es dann mit der Süß wieder einfängst, dann kriegst du es am besten hin. Also ich empfehle immer, mehr zu salzen und dann mit der Süße nachzulegen.
Wie wird es bei den anderen Komponenten, wie kriegt man es da gut ausbalanciert? Gibt da noch Schärfe, Bitterheit? Frag mich, was leichter soll es da noch gibt. Kopf schalt gerade aus, aber du weißt, was ich meine.
Ja, absolut. Also ich orientiere mir wirklich bewusst an Süß und Salz, weil das kann man besser abspeichern. Und danach arbeite ich mit den anderen Punkten weiter, ob mit Bitter, ob man dich auch dementsprechend schärfe. Das wird dann immer so als dritten und vierten Step hinzufügen eigentlich. Aber ich finde, vom Ausbau, wenn du Süß und Salz machst, so wenig falsch eigentlich.
Also das ist immer die Grundlage.
Finde ich auch, ja. Also so hat ja, glaube ich, jeder seine Technik. Also es gibt ja welche, die dann dementsprechend dann vielleicht erst die Schärfe vorziehen. Aber ich finde einfach, wenn du so ein Grundrauschen hast und dann dementsprechend da mit den Toppings, weil scharfe ist ja wirklich was, was du, also süß und Salz, das geht ja immer. Also gerade wie bei Chips oder bei Pockbarn oder egal wo eigentlich. Das ist einfach in so einem Kopf abgespeichert. Aber ich finde, die anderen Komponenten, gerade wie Chili, Bitter, Scharfe und so weiter, also scharfe Chili, sorry, ist dementsprechend, würde ich dann immer punktuell danach ziehen sozusagen. Dass es nicht an erster Stelle kommt, sondern wirklich, dass es so im Abgang eigentlich kommt. Das ist meine Denkweise.
Jetzt sind wir ja, wie gesagt, wenn alle fleißig draußen zuhören, erster Weihnachtsfeiertag. Wir sind ja gerade mitten im November, aber ich gebe dir jetzt mal so ein vorweihnachtliches Weihnachtsgeschenk. Das hört sich jetzt gerade irgendwie komplett komisch an. Und zwar die Cheffrage, die ist ja, wie du weißt, ja immer von meinem vorherigen Gast. Diesmal kommt sie vom Micha Ammann aus dem Bayerischen Wald. Die Frage vorne weg, wie immer, kennt die euch, kennst du ihn?
Leider persönlich nicht, ich habe schon wirklich sehr, sehr viel von ihm gehört, auch sehr viel Spannendes von seiner Küche raus. Also wie gesagt, also ein sehr interessanter Koch und glaube auch ein toller Mensch, den ich gerne mal kennenlernen würde.
Absolut ein toller Mensch und warum ich jetzt echt aufpassen muss und jetzt wieder echt schmunzeln muss. Wer es noch nicht getan hat, hört mal die letzte Folge rein. Ich musste dem Micha was beichten, was mir absolut immer noch total unangenehm ist, weil er ist tatsächlich meines Erachtens einer der nettesten Köchen auf Erden und ich habe da ein bisschen Mist im Vorfeld gebaut. Ich will jetzt aber hier an der Stelle nicht zu viel, also ihr habt es wahrscheinlich eh schon gehört, aber nicht weiter verraten. Wer es noch nicht gehört hat, ganz gerne nochmal nachhören. Die erzähle ich gleich später, was mir da passiert ist.
Ich freue mich.
Aber wir hören mal direkt rein in die Frage, die der Micha mir für dich mitgegeben hat.
Ja, lieber Simon, hi, hier ist der Micha vom Gasthaus Jakob. Und meine Frage an dich wäre, es gibt ja in jeder gastronomischen Laufbahn, egal ob es jetzt als Koch oder als Service oder als Selbstständiger, gibt es ja immer so Momente, die einen prägen oder die wirklich, die man sein Leben lang nicht vergisst. Und meine Frage wäre einfach, was ist dein prägendster Moment in deiner, ja, sage ich mal, bisherigen gastronomischen Laufbahn? Das würde mich brennend interessieren, was du nie vergessen hast.
Oh, Micha, das ist eine sehr, wow, das ist eine schwierige Frage, das ist eine breite Frage. Boah, auf die Schnelle, was hat mich am meisten geprägt? Ich war ja eine Zeit lang, war ich ja in der deutschen Kölner Nationalmannschaft, also ich war in der Kölner Jugend- und Nationalmannschaft und da fand ich schon so die prägendsten Momente, also das war einer meiner prägendsten nach der Olympiade in Erfurt 2004, sind wir Vize-Olympiasieger geworden. Mit der Jugendnationalmannschaft im Kanzleramt zu sitzen mit Gerhard Schröder. Also das habe ich persönlich sehr, also das war schon sehr prägend, wenn du die Möglichkeit hast, das Kanzleramt von oben bis unten zu sehen, mit dem Herrn Schröder, der auch aus dem Handwerkerberuf kommt, der glaube ich gelernter Schlosser ist, einfach einen Kaffee zu trinken, also so nahbar zu sein. Das war schon als Junge vom Dorf, das war 2004, natürlich schon sehr prägend für mich. Also ich glaube, sowas vergisst man nicht mehr. Kanzler von oben bis unten zu sehen, mit dem Kanzler Abend zu essen natürlich, also nicht zu kochen, sondern Abend zu essen. Ich glaube, das vergisst man nicht mehr.
Was hat er so erzählt?
Ja, der ist ja wirklich auch so eine Type gewesen, oder ist ja eine Type gewesen, der Gerhard Schröder. Ja, also da ging es halt wirklich um das Thema Handwerk eigentlich. Also das war damals schon prägend, muss ich sagen.
Oder habt ihr eine Geheimhaltungsvereinbarung
unterschrieben? Überhaupt nicht. Das war schon, ja, das war schon, wie soll ich sagen? Also weißt du, du bist als junger Mensch, kommst du ins Kanzleramt und darfst das mal sehen. Das war schon, damals war die Olympiade noch in Erfurt, war das schon irgendwie cool. Also mir hat auch dieses ganze Opulente eigentlich so ein bisschen schon fasziniert, wenn du dann wirklich oben dann in dem Sitzungssaal, dann bist du drin und sagst, oh, jetzt trinken wir mal ein Aperitif zusammen und dann, weißt du, du musst dann essen und dann sitzt du gegenüber und so, das war schon cool.
Trinken Sie da viel im Kanzleramt?
Ich glaube schon. Also das war wirklich in dem Moment, glaub, bist du da nicht drauf fokussiert, wie viel Becher wegleert, sondern da bist du, glaube ich, eher so, denkst du, oh, weißt du, weil ich bin ja hier aus Ehestätten, gell? Das ist ein Dorf mit 400 Einwohnern, aber dann, wenn du mal in dem großen Berlin bist, das war für mich schon sehr prägend.
Aber total spannend, weil hier, sag jetzt mal, in deinem Restaurant, opulent ist es ja jetzt so, eigentlich ja irgendwie nicht.
Das war ein prägender Moment und was vielleicht auch ein ganz cooler prägender Moment war, und dann war es, ich durfte ja auf meiner Tour, wo ich in Brasilien gekocht habe, ich habe eine Zeit lang für die Deutsche Botschaft in Brasilien und Indien gekocht, da durfte ich mal für Iron Maiden kochen, das war auch geil. Und dann habe ich neben Steve Harris sogar ein paar Bacardi Cola getrunken. Ja, da bin ich ganz stolz drauf, oder war es ein Whisky Cola, weil das war echt nett und ich wusste gar nicht, wer die waren. Und jetzt O-Ton, also bitte nicht falsch verstehen, alle Iron Maiden Fans, ich wusste nicht, jetzt O-Ton, Simon Dress, wo durchs Restaurant läuft, was denn das für Langhaar Duck Schachtel, habe ich gesagt. Das vergesse ich nie mehr. Und ich wusste nicht, wer Iron Maiden war. Und dann sagt meine Dolmetscherin, ja, das ist Iron Maiden, das ist eine Band. Ja, von denen habe ich schon mal gehört. Und die haben ihre Tourneeauftakt 2008 im Hilton in Sao Paulo gehabt. Und da habe ich gekocht. Und dann fand ich es ganz cool, was ich da gemacht habe. Und dann habe ich sogar ein Foto mit ihnen gemacht und so weiter. In meiner Mütze und so, hinter den Jungs. Das war schon witzig irgendwie. Aber das vergisst du halt nicht irgendwie. Das sind auch so irgendwie so Momente, jetzt, ich will da irgendwie kein Main-Dropping oder so, weiß Kanzler oder Iron Maiden, aber das vergisst du halt nicht irgendwie.
Nee, würde ich auch nicht vergessen. Nee. Also absolut nicht. Was hat er denn gesagt zu dir?
Gut war's. Also ich war halt jetzt geblasht, weil ich dachte, okay, was ist das für Langhaar-Zopf-Dackel, so nach dem Motto. Und dann bin ich hingelaufen und war alles gut. Ja, super lecker und gut. Und nachher gehen sie in die Bar. Und ob ich mitgehe, sage ich, ja, geht immer.
Merkt man da was von der Attitude von so Leuten? Ziehen die dann auch tatsächlich klassisches Klischee, ihre Groupies, ihre alles an?
Also ich wusste ja, wie gesagt, ich wusste ja bis dahin nicht, dass sie bei unserem Restaurant sitzen, aber vor dem Hotel hat schon ordentlich geknallt. Also es war ja wirklich der Absperrung und alles, das war schon Kult. Also die sind ja Kult, die Jungs. Aber das hat man jetzt in dem Moment nicht gemerkt, weil die natürlich auch sagen, okay, die sind ja froh, wenn sie so ein bisschen so normal sein können, denke ich mal. Und das war schon sehr, war beeindruckend. Ich habe auch schon 2004 mit dem Kanzler und 2008 natürlich allen Menschen ein paar Tage her.
Wer war hier schon alles?
Ja, querbeet, also jetzt nichts Spezielles, also ja.
Verschlägt hier keinen auf die Alp?
Ja, doch. Das sage ich dann, wenn das Mikrofon aus ist. Aber wir hatten schon ein paar Leute schon hier.
Jetzt tatsächlich, man überlegt wahrscheinlich jetzt gerade, wenn ihr es hört, so ein bisschen, Silvester steht vor der Tür. Was macht man? Hast du zum Schluss noch den ultimativen Silvester-Kochtipp, außer von Dürr und Raclette vielleicht?
Oh je. Boah, das ist ja schon schwierig nach den fettigen Tagen, gell? Was kann man Silvester machen? Also wir machen hier eine Küchenparty in der Rose. Also wer jetzt noch am 25. was sucht für den 31., darf gerne jetzt noch zu unserer Küchenparty buchen in ein paar Tagen. Wir machen hier eine Küchenparty, wo man sich wirklich durch alles durchessen kann. Ich finde es echt extrem schwierig, wirklich die Feiertage zu analysieren. Das ist natürlich schon dein Job natürlich, das rauszukitzeln. Aber ich glaube, es wird schon tippmäßig. Boah, ich bin jetzt echt so schlecht, ich bin wirklich schlecht. Also wie du sagst, für die Klassiker hast du schon rausgehauen, Raclette, Fondue, keine Ahnung, kalte Vesperplatten, gibt es ja auch viele, einfach nur Wurst- und Käsebrett. Schwierig.
okay, wir lassen euch allein. vielleicht machen wir einfach einen Post auf Instagram und ihr könnt euch untereinander austauschen, vielleicht auch nicht.
Sehr gute Idee, doch. Gut.
Spielen wir den Ball mal weiter.
Genau, macht ihr mal.
Und wir spielen den Ball jetzt gleich in die Küche. Tatsächlich schauen wir uns das Ganze hier mal ein bisschen im Vorfeld ab. Du kriegst ja auch noch das eine oder andere jetzt zu tun gleich. Mhm. Doch bevor wir die Folge beenden, ist es so, wie es immer ist. Das letzte Wort vor der Verabschiedung gehört immer mein Gast. In dem Fall dir. Gibt's noch was du an alle Hörer mitgeben möchtest?
Ja, was ich mitgeben möchte, bleibt gesund, das ist, glaube ich, das Wichtigste und hört weiter die Podcasts, weil die sind erstens sensationell und die tun uns auch gut in der heutigen Zeit immer mehr, sich inspirieren zu lassen. Aber ich finde einfach, man muss zufrieden sein, man muss sich aufs neue Jahr freuen und egal was kommt, einfach glücklich und zufrieden.
Und mit diesen Worten würde ich die Folge zumachen. Wenn euch die Folge gefallen hat, freue ich mich über eine 5-Sterne-Bewertung beim Podcast-Anbieter eures Vertrauens und haut sie diesmal einfach alle raus. Es ist Weihnachten, kommt, ich habe auch was verdient. Das Rezept vom Simon findet ihr dann wie immer auf der Website oder auf der Self-Flying-Schlemmer Instagram-Seite zum Download. Und genau, drückt den Abonnieren-Button, dann verpasst ihr auch in Zukunft keine Folge. Ich spoilere es jetzt mal ein bisschen schon an. Es gibt dieses Jahr eine Silvester-Special-Folge, beziehungsweise ist es wahrscheinlich dann Neujahr, ich weiß jetzt gar nicht, aber so um den Dreh. Auf jeden Fall gibt es noch eine zusätzlich für euch ausnahmsweise, so als kleine Überraschung. Also hören wir uns tatsächlich nächste Woche schon wieder und wir verabschieden uns.
Christian, vielen lieben Dank und allen Hörern. Eine gute, schöne Weihnachts-Silvesterzeit.
Und wir hören uns dann nächste Woche ausnahmsweise schon wieder. Bis dahin, ciao, servus und macht es gut.